Spurenelemente. Der True Crime Podcast mit Franziska Franz und Professor Dr. Marcel Verhoff.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem True Crime Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimi-Autorin ermitteln. Wir senden heute die erste Folge im Wohnwagenmord, produziert von der Edition Krimi in der BEDAI Media GmbH. Wir haben einen Instagram-Account unter Rechtsmedizin und Krimi. Können Sie uns abonnieren? Sie können auch das Buch zu unserem Podcast lesen mit demselben Titel Spurenelemente mit dem großen E in der Mitte. Dort haben wir einige Fälle sehr genau beschrieben. Mein Name ist Franziska Franz. Mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel Verhoff. Hallo Marcel.
Ja, hallo Franziska und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer. Heute mal ein etwas jüngerer Fall, wenn man so möchte. Ja, wir gehen ja so durch die Epochen und dieser Fall stammt aus dem Jahr 2022, also gerade mal fast 4 Jahre her aus der jetzigen Sicht. Aber was ist passiert?
Ja, also zunächst muss ich auch mal sagen, ich hatte kürzlich eine Lesung im Polizeipräsidium in Frankfurt und da gibt es ja das Kriminalmuseum. Und da war der Originaltatort von diesem Verbrechen aufgebaut, nämlich ein Wohnwagen, der zwar aus Platzgründen dort halbiert wurde, aber dieser Mordplatz an sich war eben noch da. Also man hatte eine Wand rausgenommen, man hat ihn in der Mitte durchgesägt, diesen Wohnwagen.
Wo steht die andere Hälfte?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls liegt da noch die Matratze drin. Man hat mit Luminol die Blutspuren markiert und man kann dort also tatsächlich mit einer UV-Lampe auch noch diese ganzen Blutspritzer sehen. Also es ist wirklich eine ganz schreckliche Tat gewesen. Und wenn man sich da anguckt, was da für ein Kampf geschehen gewesen ist, dann ist das schon erschütternd. Ja, es war voll.
Es ist so ein ganz normaler Wohnwagen.
Ja, ein alter Wohnwagen, also ein Anhänger, ne? Kein Wohnmobil oder sowas. Ein sehr alter Wohnwagen. Und das kam auch daher, dass diese Frau, die ist wegen einer psychischen Erkrankung unverschuldet in die Obdachlosigkeit geraten und hat dann dort in diesem alten Wohnwagen gewohnt. Und zwar auf dem Danziger Platz war der abgestellt, das ist ganz in der Nähe vom Ostbahnhof. Und genau am 22. Januar 2022 fanden Passanten in dem Wohnwagen eben eine weibliche Leiche. Und es kam dann später raus, dass diese Frau, die dort drinnen wohnte, bereits seit Januar vermisst wurde. Und die Leiche galt aber zunächst als unbekannte Tote, weil sie keine Ausweispapiere bei sich hatte. Und diese Identität wurde dann später erst durch kriminaltechnische Untersuchungen und natürlich so Kontakte zu sozialen Einrichtungen bestätigt. Ne? Ja, das war also der 22. Januar.
Aber es kam dann später. Dieser Wohnwagen, der stand da an dem Platz. Der stand ja schon länger da wahrscheinlich.
Der stand da schon länger. Aber wie lange, ob sie den leer aufgefunden hat und dann für sich verwendet hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls war sie da schon eine ganze Weile. Und später haben dann zum Beispiel auch die Nachbarn gesagt, die kannten die alle. Und das wäre eine sehr angenehme, ruhige Person gewesen. Die ist überhaupt nicht unangenehm aufgefallen. Also die hat da ganz friedlich gehaust. Und wie gesagt, durch diese kriminaltechnischen Untersuchungen kam dann eben raus, sie war gebürtige Kroatin, war 40 Jahre alt. Ja, und dann waren da ja jede Menge Blutspuren. Und dann ergaben tatsächlich DNA-Untersuchungen einen Treffer auf den Mörder. Der wurde am 18. Februar 2022 auch im Frankfurter Ostend in einer Obdachlosenunterkunft festgenommen. Bei dem Täter handelte es sich um den 39-jährigen Marokkaner Said M. Die Behörden hatten nämlich damals eine Speicherung seiner DNA wegen vergangener Gewaltdelikte angeordnet. Ja, und dazu wollte ich noch kurz sagen, diese DNA-Analysedatei beim BKA enthält nämlich etwa 1 Million Datensätze und darf genutzt werden, wenn eine frühere Straftat zum Beispiel vorliegt, wie Körperverletzungen, Raub, Diebstahl oder Sexualdelikte. Naja, und auch Mord, wenn auch Wiederholungsgefahr besteht. Das heißt, dass man bei einer Person künftig mit einer ähnlichen Tat rechnen muss. Und wenn die Speicherung zur Aufklärung künftiger Straftaten eben erforderlich ist. Ne? Und da war das eben ein Glück, dass man
das also dort eine Person, die in der Datenbank war. Ich meine, genau. Datenbank sind Personen und es sind auch Spuren, genau, die dort eingestellt werden. Und dann gibt es die sogenannten Datenbanktreffer. Das bedeutet, es wird irgendwas neu eingestellt. Ja. Sei es jetzt eine Spur, wie in dem Fall, oder sei es umgekehrt, es kommt eine Person in die Datenbank und dann kann es auch Treffer geben zu alten Spuren. Ja, man sagt, okay, dann hängt der möglicherweise damit zusammen. Aber das natürlich in dem Moment noch kein Beweis ist für eine Täterschaft, weil einerseits muss man doch nochmal schauen, dann muss man vielleicht nochmal nachrechnen. Vielleicht sind es alte Datensätze mit weniger Systemen, muss nochmal nachuntersuchen möglicherweise. Aber zumindest ist das schon mal ein erster Anfangsverdacht, dass diese Person etwas mit der Tat zu tun haben könnte oder umgekehrt. Ja, das ist diese DNA-Analysedatei des Bundeskriminalamtes oder auch kurz abgekürzt die DAD.
Genau, genau. Ja, und in dem Fall hat sich das dann nun bestätigt, dass dieser Mann tatsächlich der Täter war. Und da war Folgendes vorgefallen. Er hatte sie im Wohnwagen überfallen, hat sie dort stundenlang gequält und vergewaltigt und hat sie dann mit einem abgebrochenen Türgriff attackiert. Also er hat sie nicht nur mit den Fäusten immer wieder geschlagen, sondern auch mit diesem Türgriff und hat ihr am Ende dann den Schädel zertrümmert. Und sie muss sich wohl sehr, sehr lange Zeit sehr heftig gewehrt haben. Ihre Fingernägel waren auch abgebrochen. Also sie hat also um ihr Leben lange gekämpft. Die Staatsanwaltschaft hat diesem Mann Mord aus Verdeckungsabsicht vorgeworfen, weil er nämlich mit der Tötung der Frau die Vergewaltigung vertuschen wollte. Und es war dann so, dass er zunächst diese Tat bestritten hat. Später hat er sie teilweise eingeräumt, während des Prozesses hat er aber geschwiegen. Er hat aber wohl in der Untersuchungshaft geäußert, dass er die Tat begangen hat und hat dann wörtlich gesagt, scheiß Alkohol. Und dann kam das psychiatrische Gutachten, das erkannte allerdings keine psychische Störung und auch keine erhebliche Alkoholsucht. Also ist er voll schuldfähig gewesen und bekam dann eine lebenslange Haftstrafe ohne besondere Schwere der Schuld. Ja, und jetzt ist das, was man uns öffentlich nicht mitgeteilt hat. Der Verteidiger ist wohl in Revision gegangen. Und es gibt aber keinen Hinweis darauf, dass der Bundesgerichtshof eine abschließende Entscheidung irgendwo veröffentlicht hätte.
Ja, es könnte sein, das ist noch gar nicht endgültig entschieden.
Unter Umständen bei dem, es war ja erst 22, das kann natürlich sein. Es wurde für das Opfer ein Gedenkplatz in der Nähe des Danziger Platzes eingerichtet, und zwar von Nachbarn und von Unterstützern der Obdachlosenszene. Das finde ich ganz toll. Und dazu muss ich auch noch was sagen. Ich habe nämlich vor einem Jahr ein Buch rausgebracht, in dem die Hauptfigur durch einen Schicksalsschlag obdachlos geworden ist. Das Buch heißt Frankfurt Hunters. Und ich habe dieses Buch ganz, ganz viel in sozialen Einrichtungen gelesen, in obdachlosen Unterkünften und in Kirchen und habe sehr viel Kontakte mit Obdachlosen gehabt. Das war wirklich ganz toll, denn die haben ganz viel erzählt und die haben gesagt, wie dankbar sie sind, dass ich über sie spreche in diesem Buch und dass sie ganz ähnliche Schicksale auch erlitten haben. Und alle sagen, ich soll immer wieder sagen, wie wichtig es ist, dass man sie sieht. Sie wollen keine Randgruppe sein und sie tun zum größten Teil alles, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Das ist aber nicht immer leicht. Und die wenigsten sitzen einfach nur da und machen gar nichts mehr. Das stimmt einfach so nicht. Und sie wollen auch, dass man guckt, wie es ihnen geht. Und manche wollen auch einfach reden. Sie wollen sich unterhalten. Und das ist eben auch meine Bitte, dass die Menschen hingucken, dass wir hingucken, dass wir nicht beschämt weggucken und sagen, oh Gott, denn die sagen auch natürlich, ich meine, wir stellen uns das immer so vor, naja, tagsüber sitzen die da und nachts sind die dann natürlich sicher in irgendwelchen Unterkünften. Das ist aber mitnichten so oder bei vielen nicht.
Sicher, sicher eben nicht, genau.
Eben. Und ich werde nie vergessen, da war ein Mann, der zeigte mir einen Schnitt über seine Kehle. Und sagte, als er geschlafen hat, hat man versucht, ihm die Kehle durchzuschneiden. Es gibt Menschen, die haben erzählt, dass man ihre Schlafsäcke angezündet hat, während sie geschlafen hat und das geschlafen haben. Und das ist eben genau der Punkt, dass sie natürlich in der Nacht besonders gefährdet sind, also im Schlaf, ja. Und dass
Ja,
man
ich glaube,
einfach
das hatten wir auch in dem Fall mit dem Hammermörder. Ja, ist ja schon ein bisschen her, aber das Thema ist natürlich immer noch genauso aktuell und dass die sich dann gegen solche Arten von Aggressionen kaum wehren können, ja, das ist schon völlig offensichtlich.
Und das ist auch gar nicht, ich meine, natürlich brauchen die auch Geld, das ist ganz klar. Und die haben ein ganz, ganz kleines Budget, müssen immer rotieren. Also sie können nie lange an einem Ort bleiben, damit eben andere auch die Möglichkeit haben, da mal unterzukommen in irgendwelchen Camps. Es gibt zum Beispiel dieses Camp Michelstadt. Das ist wunderschön. Das sind wie so, sieht aus wie so lauter Wigwams. Es gibt ein Gemeindehaus dort. Dort werden gemeinschaftliche Aktivitäten gemacht. Dort wird gegessen und getrunken. Und da sind vor allem viele Psychologen, die diese Menschen auch unterstützen. Aber dort können sie auch immer nur, sie können immer nur ein paar Wochen an einer Stelle bleiben. Ja, dann müssen sie sich neue Möglichkeiten suchen. Und manche sind zu krank und zu schwach und können nicht mehr weiterreisen. Und die sitzen dann da und die schlafen dann letzten Endes auf der Straße.
Aber letztlich wird doch auch, ich meine, wir haben ja dann in der letzten Folge, haben wir uns ja mit dem Thema Frauenhäuser auseinandergesetzt und da war ja das wichtige Ziel, den Betroffenen zu helfen, in ein neues Leben zu finden. Ja, also nicht dauerhaft in dem Frauenhaus zu bleiben, sondern eben dann eine andere normale Unterkunft, Beruf, Kinder in Schule, Kindergarten und so weiter zu bringen. Das heißt, das wird doch dann hier bei diesen Camps, denke ich, auch so sein, dass das Hauptziel ist, die wieder in sozial zu reintegrieren. Ja.
Natürlich ist es das. Man darf aber nicht vergessen, dass sehr viele auch traumatisiert sind. Viele schaffen es einfach nicht mehr so.
Ah.
Da war zum Beispiel eine Dame, die kam aus Wien. Die hat 30 Jahre lang für Obdachlose Essen ausgegeben und ist durch irgendeinen schlimmen Schicksalsschlag mittlerweile auch obdachlos. Und das sind solche Sachen, weißt du, die sind natürlich auch manchmal, es sind auch viele Ältere. Ich habe zum Beispiel mich mit einem Mann unterhalten. Das war ein ganz gebildeter Mann, der erzählte mir, er war lange Zeit Lektor in einem großen Verlag. Und er hat dann aber ist gekündigt worden und dann ist ihm auch privat irgendwas Schlimmes passiert und dann hat er die Kurve nicht mehr gekriegt. Und der hat furchtbar geweint und der hat gesagt, er ist so dankbar, dass er überhaupt hier mit diesen Menschen hier leben darf, ja. Aber es ist eben nicht so einfach. Und dann war der natürlich auch schon, der erzählte mir, er ist über 80. Da kriegst du natürlich auch keinen Job mehr. Ja?
Nee. Nee, das ist schon schlimm. Aber jetzt nochmal auf den Fall hier bezogen. Also diese Frau hat in diesem, wissen nicht wie, aber hat in diesem Wohnwagen gelebt. Dieser Wohnwagen stand dann mitten in einem Wohngebiet, oder wie?
Ja, na, dieser Danziger Platz ist ja so ein, so ein Platz, auf dem ja so ein öffentlicher Wander, nicht auch irgendwelche Demonstrationen, irgendwie so ein größerer Platz. Da stand die irgendwie so am Rande vom Ostbahnhof, muss das sein.
Okay. Und du sagst aber auch, sie ist wahrgenommen worden von Anwohnern offensichtlich, ne, die sie dann als Nachbarin, soll man sagen, akzeptiert haben oder wahrgenommen haben, als angenehme Nachbarin sogar.
Ja.
Und jetzt haben wir aber dann die Situation, dass sie ja doch eine ganze Zeit lang offensichtlich in diesem Wohnwagen tot lag, oder?
Ja, also wie wir herausgefunden haben, muss der Mord im Dezember geschehen sein. Mhm. Und wir sind ja jetzt im Februar 22, aber wie ich vorhin ja schon sagte.
Ja, aufgefunden ja doch im Januar, ne, wenn ich es richtig sehe.
Entschuldigung.
22. Januar. Ne? Also
du hast recht, der Mann ist.
Minimum 3 Wochen. Ne? Ich weiß, genaues Datum Dezember weißt du nicht. Ne?
Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie seit Mitte Januar als vermisst galt. Also lass sie 14 Tage vorher ermordet worden sein. Sie wurde dann vermisst gemeldet.
Ja, aber auch ganz, ganz spannend. Wer meldet sie vermisst und kommt dann nicht auf die Idee, in den Wohnwagen mal reinzugucken? Ne? Weil die wird ja wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie ein Handy hatte oder Strom hat sie ja wahrscheinlich auch nicht gehabt. Na, also das heißt, wenn man mit ihr irgendwie aktiv Kontakt hätte aufnehmen wollen oder aufgenommen hat, wird man das ja über Klopfen am Wohnwagen versucht haben.
Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass
da am Wohnwagen geklopft, es hat niemand aufgemacht und dann ist man nicht rein. Und die Passanten, die sie letztlich aufgefunden haben, weiß man dann, ob die in den Wohnwagen irgendwie aktiv dann rein sind, Tür selbst aufgemacht haben oder ob die Tür dann offen stand oder so? Weiß man da irgendwas?
Nein, das weiß man nicht. Also ich nehme schon an, weil sie haben ja im Wohnwagen eine Leiche entdeckt. Also müssen sie ja reingeguckt haben. Also ich denke auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Täter nach seiner Tat die Tür zugemacht und verriegelt hat. Ich glaube, er hat die Tür vielleicht verschlossen, aber ich kann mir nicht denken, dass er abgeschlossen hat.
Hast du irgendwas gesagt? Der Türgriff, den hat er als Tatwerkzeug genommen.
Aber ich weiß nicht, ob der... Ich weiß
auch nicht, ob es ja von der Haupttür war.
Nein, da stand nur, oder besser gesagt, das sagte mir auch damals die Leiterin vom Kriminalmuseum, dass es ein abgebrochener Türgriff war. Aber ob der scheint aber nicht vom Wohnwagen gewesen zu sein.
Ach so, okay, verstehe. Das hatte ich jetzt gerade so aufgefasst.
Wobei es natürlich auch wieder so eine Sache ist, da geht jetzt jemand hin in der Absicht, eine Frau zu vergewaltigen und hat einen Türgriff dabei?
Weiß ich nicht. Hast du nie einen Türgriff dabei?
Nicht so.
Nee, ich, keine Ahnung. Also das, okay, also das weiß nicht, ob wir das rausfinden werden, welcher Türgriff das eigentlich war. Aber trotzdem die Situation oder vielleicht, was du ja auch eben gesagt hast zu dem Thema Obdachlosen, die wollen, dass man sich um sie kümmert, dass man auch nachfragt. Ja. Und hier hat es ja doch dann eine ganze Zeit lang gedauert, bis das jemand rausgefunden hat. Und vielleicht hat man dann doch so eine Scheu gehabt, okay, die kommt da jetzt nicht raus, dann wird sie wohl nicht gestört werden wollen oder weiß nicht was, ja. Und gut, auf der anderen Seite könnte das wahrscheinlich genauso gut passieren, wenn das die Nachbarwohnung vom Mehrfamilienhaus wäre und man sieht halt die Nachbarin eine ganze Zeit lang nicht und die wäre in der Tötung zum Opfer gefallen und irgendwann geht halt erst eine rein. Also.
Sie war ja psychisch erkrankt. Kann schon sein, dass sie sich extrem zurückgezogen hat. Ne? Mhm. Also vielleicht haben die Nachbarn sie gesehen, wenn sie sich was zum Essen geholt hat, wenn sie unterwegs war. Aber vielleicht hat sie auch signalisiert, dass sie keinen Kontakt will. Sonst würde man ja auch denken, dass sie eher vielleicht eine Obdachlosenunterkunft versucht hätte aufzusuchen und nicht ganz allein in einem Wohnwagen gehaust hätte.
Ja, je nachdem, wie der denn eingerichtet ist oder so, kann das
Ja,
ja.
das war ganz, ganz spartanisch. Da war eine Matratze drin, da hingen vielleicht zwei, drei Sachen von ihr. Da war, also ich meine, das war wirklich, sie konnte da nur liegen und schlafen. Die konnte da nicht leben in dem Sinne.
Okay, also es war jetzt nicht mit Kocheinrichtung
Nein,
oder
nein,
mit
überhaupt nicht. Sie musste mit Sicherheit da raus, denn um sich was zu essen zu holen, da wäre auch keine Kühlen mehr. Gut, es war jetzt eh im Winter, aber um da irgendwelche Sachen unterzubringen, da war das viel zu klein.
Ja, und allein sanitäre Probleme. Ja.
Ja, das sowieso nie. Das hatte sie da
gar nicht, okay. Ja, lohnt sich, glaube ich, mal diesen halben Wohnwagen im Kriminalmuseum anzuschauen.
Ja, sollte man tun. Es ist wirklich erschütternd und beleuchtet einfach, wie gefährlich das Leben auf der Straße ist.
Absolut.
Ja.
Ja.
Wir sind, glaube ich, mit den ersten Informationen durch, sage ich mal. Du hast nächste Woche sehr viel oder übernächste Woche natürlich sehr viel spannende Informationen über die Rechtsmedizin.
Befunde aus der Rechtsmedizin, genau.
Ja. Dann alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Spurenelemente, das Original. Alle 14 Tage, freitags, in deiner Podcast-App. Alle weiteren Informationen rund um den Podcast findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Es gibt einen Podcast für Menschen, die gerne lesen und auch für Menschen, die gerne schreiben und mal wissen wollen, was hinter den Kulissen so abgeht. Und dieser Podcast heißt Buchgebabbel. Da gibt es Buchtipps, aber auch interessante Gespräche mit Menschen hinter den Kulissen. Zum Beispiel, wie man eine Buchmesse organisiert oder wie man ein Hörbuch gestaltet bzw. produziert oder wie man schreibt an sich, wie der Schreibprozess funktioniert. All diese Sachen findest du im Podcast Buchgebabbel und natürlich auch noch passende Buchtipps dazu. Also, hör doch mal rein, Buchgebabbel. Der Podcast, der dir Buchtipps gibt und dir auch noch erklärt, wie Bücher gemacht werden. Die Verlinkung findet ihr natürlich in den Shownotes.